Guten Morgen. Wir wollen heute über Hesekiel 37 reden, hineinschauen und sehen, wie Gottes Wort sich, wie genau sich Gottes Wort erfüllt. Und ich denke, wenn wir in die Medien hineinschauen heute, wir können uns wirklich diese Frage stellen: Was kann ich überhaupt noch glauben? Wir lesen über den Konflikt in Ukraine. Wir fragen uns ja, zu welcher Seite sollen wir stehen überhaupt? Haben die Russen recht? Haben die Ukrainer recht? Haben die Europäer recht? Oder haben die Amerikaner recht? Wer hat überhaupt noch recht? Genauso auch mit diesem ganzen Konflikt im Nahen Osten. Gerade gestern habe ich gelesen, dass USA hat Angst, dass Assad sein Regime verliert. Vor einem Jahr hat man gelesen, USA ist interessiert daran, dass Assad sein Regime verliert. Im Moment, was können wir überhaupt noch glauben? Wer ist überhaupt noch glaubwürdig in diesen ganzen Konflikten weltweit? Ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber diese Konflikte machen uns auch in gewisser Hinsicht unsicher. Wir dachten vor 10 Jahren, in Europa wird es nie mehr Krieg geben. Und heute haben wir Krieg in Ukraine. Wir wissen nicht, wie weit dieser Konflikt geht, ob es wirklich zu einem Krieg kommt. Ich weiß, wir sind da in dieser Insel Schweiz. Wir glauben, wir sind in Sicherheit. Aber ganz ehrlich, wissen wir, was morgen kommt? Welche Sicherheit haben wir? Was vertrauen wir? Wem vertrauen wir? Und wir als Christen, wir können eins sagen: Danke, Herr, dass wir dein Wort haben. Wenn ihr Medien liest, ja, da können wir wirklich nicht alles glauben. Aber das Wort Gottes ist wahrhaftig, glaubwürdig. Wir können darin forschen und erkennen, in welcher Zeit wir uns befinden. Wir wissen eins durch das Wort Gottes: Unser Herr hat alles in seiner Hand. Egal, was rund um uns passiert, er hat es in seiner Hand. Er schreibt Geschichte. Und bevor wir jetzt in Hesekiel 37 hineinschauen, möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, Herr, danke, dass heute Morgen du gegenwärtig bist. Danke, dass wir gemeinsam als Gemeinde in dein Wort hineinschauen dürfen und können. Und wir gemeinsam entdecken können, diese Wunder aus deinem Gesetz, Herr. Aber Herr, wir brauchen dich. Öffne du unsere Augen, Herr, damit wir erkennen die Wunder aus deinem Gesetz, Herr. Amen. Diese Predigt kann man auch anders nennen. Ich habe es ja genannt: Faszination biblische Prophetie. Aber wir können uns auch diese eine Frage stellen: Hat Israel überhaupt eine Chance? Hat Israel überhaupt eine Chance zu überleben? Wenn wir jetzt ganz menschlich diese Situation rund um Israel anschauen heute, dann müssen wir eins sagen: Nein, sie hat keine Chance. Auf Zeit kann Israel nicht überleben. Israel rundherum, feindselige Gebiet. Kein Land rund um Israel ist pro Israel. Ich meine, wir Schweizer, wir sind ja auch in einer Art Insel, aber rundherum sind alles Freunde. Oder? Ja, ihr lacht. Aber Moment. Aber schaut diese Situation in Israel an. Israel hat keine Freunde. Also gegenüber Israel sind unsere Nachbarn die besten Freunde. Aber was in Israel passiert? Es wird zur Vernichtung Israel gerufen. Israel kommt immer mehr unter internationalen Druck. Es geht um Teilung des Landes. Es geht um den Hauptstadt Jerusalem. Es geht um Teilung Jerusalem. Bis heute haben die meisten Nationen dieser Erde Jerusalem noch nicht anerkannt als der Hauptstadt Israels. Wir haben weltweiten Terror und vieles geht um Israel. Ja, Israel, das wissen wir, hat eine der stärksten Armeen der Welt. Aber wenn alle Nationen, die gegen Israel sind, eins machen und sich gegen Israel marschieren, hat Israel keine Chance. Sie werden in kurzer Zeit eine Chance haben. Aber wie lange? Wie lange kann sie überleben? Wie lange kann sie standhaft bleiben? Auch in Israel. Gestern habe ich einen Bericht gelesen über junge Israelis. Und die jungen Israelis, die sagen sich, das hat keine Zukunft in dieses Land. Lass uns Israel verlassen. Und wiederum, egal wo die Juden sind, bekommen sie auch keine Ruhe. Die Juden in Frankreich, die wollen Frankreich verlassen. Die Juden in den skandinavischen Ländern wollen es verlassen. Gerade letztes Jahr gab es eine große Einwanderung aus Argentinien nach Israel. Aber wir sehen, egal wo der Jude hingeht, er findet keine Ruhe. Und wenn wir es so anschauen, hat Israel überhaupt eine Chance zu überleben? In Jesaja 37, Vers 11 lesen wir diesen Vers. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehen sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Die Juden erkennen selber, und dieser Vers sagt es, es ist aus mit uns, wir haben keine Zukunft. Wir können so nicht überleben. Sie kamen in einen Zustand hinein, wo sie nicht mehr existierten als Volk. Wo sie keine Ruhe fanden. Und sie kamen so weit, wo sie nur noch trockene Gebeine waren. Vertrocknet, hoffnungslos. Es ist aus mit uns. Ja, nicht, dass Sie jetzt denken, ja, alle in Israel sind hoffnungslos. Nein, das ist nicht so. Aber die einzige Hoffnung, welche Sie haben, ist durch Jesus Christus. Und das werden wir noch sehen. Aber auch unter uns Christen, da herrscht eine große Verwirrung in Bezug auf Israel. Ja, ich weiß, in dieser Gemeinde nicht. Wir predigen ja immer wieder über Israel. Aber auch bei uns hört man immer wieder, ja, ihr und eure Israel. Israel ist nicht wichtig für die Gemeinde. Ja, ihr reist immer nach Israel. Was wollen wir in Israel überhaupt? Eure Liebe zu Israel, ist es nicht ein bisschen zu fanatisch alles? Aber da stellt sich eine andere Frage. Moment, wie sieht Gott es? Sollten wir uns mit Israel beschäftigen? Das Wort Gottes ist voller damit. Das ganze Alte Testament, es geht um ein Volk, um das Volk Israel. Offenbarung, das Zukünftige, was noch kommt, es geht um Israel. Also wenn Vergangenheit und Zukunft mit Israel zu tun haben, dann tun wir gut daran, uns mit Gottes Plan zu beschäftigen. Im Christentum ist ja die sogenannte Ersatztheologie hineingekommen, das haben wir ja in letzter Israel-Tagung sehr ausführlich durchgenommen. Das Christentum ist stark geprägt von der reformatorischen Lehre. Ja, und die Reformation hat uns sehr vieles gebracht. Sehr vieles. Wir können dankbar sein für diese Zeit der Reformation. Zurück zum Wort. Zurück zum Wort Gottes. Zurück zum Fundament. Das Wort und das Wort allein. Nur wir tun nicht gut daran, uns nur an diese Lehre der Reformatoren festzuhalten. Wir müssen davon lernen, wir müssen dankbar sein, aber immer zurück zum Wort, genau das, was die Reformatoren auch wollten. Zurück zum Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes sich vor unsere Augen erfüllt, was sollte es in uns wirken? Ja, es ist nur eine Nebensache. Es wird auch unter Christen gesagt, das heutige Israel ist halt nur politisch. Ja, es stimmt. Das heutige Israel ist nicht, ich sage jetzt mal so, gläubig. Ja, sie glauben nicht an Jesus. Aber auf der anderen Seite, es ist ein Teil vom Plan Gottes. Und wir wollen uns mit dem Plan Gottes beschäftigen. Wir wollen erkennen anhand dieses Volk Israel, in welcher Zeit wir uns befinden. Auch unter Christen gibt es viele Konspirationen, was man alles so glaubt in Bezug auf das Volk Israel, die Juden und so weiter. Ich möchte nur eins sagen, Achtung, lass uns zurückkehren zu Wort Gottes. Alles, was wir hören, prüfen anhand des Wort Gottes und das Wort allein. Es war Spurgeon, der gesagt hat, ich denke, dass wir der Wiederherstellung der Juden nicht genügend Bedeutung beifügen. Wir denken nicht genug daran. Doch gewiss, wenn es irgendetwas gibt, was in der Bibel versprochen wird, dann das. Also wenn es irgendetwas gibt, was in der Bibel versprochen ist, ist es was, der Wiederherstellung der Juden als Nation im Land Israel. Und es war Spurgeon, der es erkannt hat, vor dass diese Einwanderung nach Israel kam. Und wehe uns, Christentum heute, wenn wir erfüllte Wort Gottes sehen und es nicht wahrnehmen wollen. Wenn wir Israel verstehen, biblisch verstehen, verstehen wir das Wort Gottes. Um Gottes Heilplan zu verstehen, muss man Gottes Plan mit Israel verstehen. Ein anderer Prediger hat Folgendes gesagt: Wie kannst du an Gott glauben, der erwählt, und nicht glauben an das, was er erwählt hat? Nochmal, wie kannst du an Gott glauben, der erwählt, und nicht glauben an das, was er erwählt hat? Er hat dieses Volk Israel erwählt. Ja, er hat auch dich erwählt. Er hat dich herausgezogen aus dieser Welt, dass du ein Kind Gottes sein kannst. Aber genauso erwählt er dieses Volk Israel. Er hat mit Abraham angefangen. Er hat Abraham erwählt, damit durch ihn ein Segen kommen wird für alle Nationen der Erde, durch unseren Herrn, Jesus Christus. Über welches Volk sagt Gott Folgendes? Zacharia 2, Vers 12, ihr müsst es nicht öffnen. Wer euch antastet, der tastet mein Augapfel an. Gott ist sensibel, wenn es um Israel geht. 2. Mose 4, Vers 22, da steht Mose vor Pharao und er sagt, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Mein erstgeborener Sohn ist Israel. In Jesaja 49, Vers 14 und 15, da lesen wir, Zion sagt, verlassen hat mich der Herr. Der Herr hat mich vergessen. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sondern selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Es ist Gott, der es sagt. Zion erkennt, ich bin verlassen. Der Herr hat mich verlassen. Sie sind verzweifelt. Sie wissen nicht mehr weiter. Und der Herr sagt, nein, ich habe euch nicht vergessen. Sonst, ich werde dich niemals vergessen. Gott hat Israel nicht vergessen. Gott hat einen Plan. Und dieser Trost soll auch uns dienen. Gott hat uns auch herausgezogen aus einer sündigen Welt. Und egal, was auf uns kommt, wenn Bedrängnis kommt, wenn Verfolgung kommt, dieser Vers gilt auch für uns. Er wird uns niemals vergessen, weil wir sein Eigentum sind durch Jesus Christus. In Jesaja 62, Vers 1 lesen wir, um Zions Wille will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Im Psalm 121, Vers 4 lesen wir, siehe, nicht schläft, noch schlummert der Hüter Israels. Gott schläft nicht. Und Jesaja 54, Vers 7 und 8, da steht, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ja, Gott hat sein Volk auf Seite gesetzt. Aber er verheißt, er wird sie sammeln mit ewiger Gnade. Ich möchte diese Frage im Raum stellen, wie sehr vertraust du Gott? Wie sehr glaubst du, dass das, was im Wort Gottes steht, wahr ist? Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es verändert. Und deshalb tun wir gut daran, das Wort Gottes zu forschen, zu erkennen. Im Wort Gottes zu Hause sein. Jesaja 46, Vers 9 und 10, da lesen wir in Bezug auf das Volk Israel und in Bezug auf Prophetie. Gedenket des Frühen, von Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keine Gott gleich mir, der von Anfang an den Ausgang verkünde. Und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Mein Ratschluss soll zustande kommen. Genau das machen wir jetzt. Ein Ratschluss Gottes zu forschen, zu erkennen. Schlussendlich ist es so, dass wer denkt, muss glauben. Wer denkt, muss glauben. Wenn ihr in einer Diskussion seid in Bezug auf den Glaube, ja, nehmt Israel als Beispiel. Benutzt Israel als Beispiel und fragt, wie ist es möglich, dass dieses Volk als Volk überhaupt noch existiert? Dass dieses Volk nach 2000 Jahren Zerstreuung, Verfolgung, Vernichtung zurück ist im Lande Israel. Man wird vielleicht philosophische Antworten bekommen. Gerade letztes Mal in Israel habe ich mit einem Jude geredet. Und wie kam man, er war ein religiöser Jude eigentlich. Also er hat mindestens eine Kippa gehabt. Und wir haben darüber geredet und er hat mir keine Antwort gegeben in Bezug auf diesen Punkt. Er hat das mehr philosophisch gesehen, mehr traditionell gesehen. Aber das Wort Gottes gibt uns eine Antwort, warum dieses Volk zurück ist. Warum sie überhaupt noch leben. In Jesaja 54, da lesen wir, Jesaja 54, Vers 4 und 5, fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden, und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschmäht dastehen. Sondern du wirst den Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Herr der Herrscher ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Ja, ihr seid gefallen. Ihr wart Sünder. Aber Gott wird euch reinigen. Gott wird eure Vergangenheit vergessen. Und genau das ist es, was wir auch in Hesekiel 37 sehen. Hesekiel 37, ich lese die Verse 1 bis 10, die Verse 11 bis 14 haben wir ja schon gelesen. Hesekiel 37, 1 bis 10. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum am Innen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werde diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeinen, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleischwuchs und Haut zog sich über sie oben darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Und ich sprach zu mir, Weissage dem Odem, Weissage, Menschensohn, sprich zu dem Odem, so spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie es mir befohlen hatte. Und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Heer. Wir haben diese Prophezeiung da, und in dieser Prophezeiung geht es nicht um die Auferstehung der Toten. Da geht es um ein Volk, welcher tot war. Ein Volk, das so tot war, dass es beschrieben wird, diese Gebeine sind nicht nur trocken, sie sind sehr trocken. Es beschreibt einen Zustand, in dem dieses Volk hineingekommen ist. Es geht nicht um Auferstehung der Toten. Also diese Gebeine symbolisieren einen Zustand, in dem das Volk Israel hineinkam. Wir wollen vier Sachen schauen. Erstmal der nationale Tod Israels. Wie kam es dazu? Zweitens, Gott nimmt seinen Plan wieder auf. Dritter Punkt, Israel als Volk, Odem im eigenen Land. Und vierter, schlussendlich das Wichtigste, Israels Bekehrung. Das Erste, wie kam es zu diesem nationalen Tod Israels? Wir wissen, Gott hat gesagt, wenn ihr meinen Bund hält, werde ich euch segnen. Aber wehe euch, wenn ihr es nicht hält. Wir tun auch gut daran, das Volk Israel biblisch zu verstehen, weil wenn wir das Volk Israel verstehen, verstehen wir Gott besser. Schlussendlich geht um ganze Wort Gottes, geht es um Gott zu erkennen, wer er ist. Gott als heiliger Gott. Gott als ewiger Gott. Gott als ein zorniger Gott. Als ein Gott der Liebe, als Gott Zebaoth, als Schöpfer Himmel und Erde. Und all das sehen wir auch, wie Gott handelt mit Israel. Ezekiel, er schreibt ja zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Er beschreibt es in einer Zeit, wo das Volk schon in Gefangenschaft ist. Und eigentlich in der babylonischen Gefangenschaft, eigentlich 200 Jahre vorher, war der assyrische Gefangenschaft, die Nordstämme, hat die Zerstreuung der Juden unter alle Nationen angefangen. Und diese Zerstreuung hat einen gewissen Höhepunkt gehabt in 70 nach Christus und nochmal einen in 135 nach Christus. 70 nach Christus, wo der Römer diesen Aufstand der Juden besiegten. Und Jesus sagt diesbezüglich in Lukas 21, Vers 20. Lukas 21, Vers 20 bis 24. Wenn ihr aber Jerusalem von Herrscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Da sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte sind, daraus entweichen und die, die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn große Not wird auf der Erde sein und Zorn gegen dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also Jesus sagt voraus, Jerusalem wird zerstört werden. Er sagt über eine grausame Zeit, dass über Jerusalem kommen wird. Das hat sich erfüllt, 70 nach Christus. Jerusalem wurde zerstört. Und er warnt da, wehe die Schwangeren, wehe die Stillenden. Und wenn wir Josephus Flavius seine Schriften kennen, er berichtet ja über diese ganzen Ereignisse in Jerusalem, über Hungersnot. Wo die Römer in Jerusalem hineinkamen, waren sie schockiert über diesen Zustand in Stadt Jerusalem. Das war ja ein interner Bürgerkrieg. Und man liest, wie Leuten, die gerade am Essen waren, man hat ihnen das Essen aus dem Mund herausgezogen, weil die anderen so hungrig waren. Man hat Baby geschlachtet, um es zu essen. grausame Geschichten. Aber wir lesen da, Gottes Zorn kam über dieses Volk, über das Volk Israel. In Lukas 23 lesen wir, wie Jesus sagt, Verse 28, Lukas 23, 28 bis 31. Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, Tage kommen, an denen man sagen wird, glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt auf uns und zu den Heiligen bedeckt uns, Hügel bedeckt uns. Denn wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem dürren geschehen? Was meint Jesus, wenn er Vers 31 sagt, denn wenn man dies tut an dem grünen Holz? Er beschreibt sich selber. Wenn man dies tut an einer, der unschuldig ist, wenn die Römer so fähig sind, dies zu machen an einer, der unschuldig ist, wie schlimm wird es sein, wenn die Römer die angreifen, die schuldig sind? Und dieser Fluch kam über sie. Es war Gottes Zorn. Und in Jesaja haben wir gelesen, dass Gottes Zorn über sie kam für eine gewisse Zeit. Ich habe da einen interessanten Bericht gefunden. Es ist während der Belagerung Jerusalems sind ja Juden nach Masada geflohen. Eine Festung, welche Herodes aufgebaut hat. Herodes, er war ja richtig paranoid und hat im ganzen Land Israel Festungen aufgebaut, dass wenn ein Aufstand kommt gegen ihn, dass er fliehen kann. Und wer von euch schon mal in Israel war, ich bin sicher, ihr wart in Masada. Stimmt's? Und diese Geschichte Masada, es ist sehr umstritten. Ja, war es jetzt gut oder schlecht? Das könnt ihr selber beurteilen. Aber es war Eliezer, dieser General da oben, auf dieser Festung, er wusste, es ist vorbei. Wir können die Römer nicht besiegen. Auf dieser Festung waren ungefähr 1000 Personen. Männer, Frauen und Kinder. Sie haben alles gehabt, was sie brauchten. Wasser, Nahrung, genug, um viele, viele Jahre zu überleben können. Die Römer sind unten am Toten Meer. Rund um diese Hügel Masada. Sie können nicht hoch. Unmöglich. Die Römer hatten kein Wasser gehabt. Sie mussten das Wasser von Engedi holen. Jeden Tag. Für ihre Soldaten und so wie für diese Sklaven. Jeden Tag. Und oben Wasser in Hülle und Fülle. Ich weiß nicht, ob ihr in so einer Zisterne wart in Masada. Diese Zisternen sind riesig. Und es gibt x von diesen Zisternen. Voll mit Wasser. Genug, um zu überleben. Die Römer, sie dulden keinen Widerstand. Und sie bauen eine Rampe dieser Festung hoch, über 300 Meter. Eine Rampe, um diese Festung zu besiegen. Und da kommt dieser Tag, wo man weiß, es ist vorbei. Die Römer werden jetzt reinkommen in diese Festung. Und sie entscheiden sich, sich umzubringen, um nicht als Sklave in römische Hand zu fallen. Aber was dieser Eliezer da sagt, möchte ich vorlesen. Es ist nur ein kleiner Teil seiner Rede. Gleich anfangs vielleicht, als unsere freiheitlichen Bestrebungen auf so großen Widerstand bei unseren Landesleuten und von noch größeren von Seite unserer Feinde stießen, hätten wir der Ratschluss Gottes mutmaßen und erkennen sollen, dass er das einst ihm so teure Volk der Juden dem Verderben geweiht habe. Und hat nicht Gott selbst jede Hoffnung auf Rettung uns benommen? Also Gott hat jede Hoffnung auf Rettung weggenommen. Dieses Volk hat, und Eliezer erkennt es, keine Hoffnung mehr. Wir können nicht überleben. Gottes Gericht ist über uns gekommen. Gottes Zorn kam über uns. Und 70 nach Christus kam eine Zerstreuung vom Volk Israel. Und interessant ist, diese Zerstreuung, der musste von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde sein. Das ist ganz wichtig. Und da sehen wir auch, wie genau Gottes Wort ist. In Jeremia Kapitel 31 lesen wir, Jeremia 31, und da geht es um die Sammlung der Juden, und es steht, das erste Teil dieses Verses, siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie von dem äußersten Ende der Erde, unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende. Sie alle zusammen, als eine große Volkversammlung, kehren sie hierher zurück. Aber damit dieses Vers sich erfüllen kann, braucht es vorher eine Zerstreuung des Volkes Israel, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und das war bei der römischen Zeit noch nicht so. Ja, die Zerstreuung war schon da. Die Juden wurden schon zerstreut in den ganzen römischen Reich. Und auch dies war ein Mittel fürs Evangelium. Egal, wo Paulus hinging, wo ging er als Erster hin? Wir sagen, er ist Apostel der Heiden. Aber er ging erst zu den Juden, zu Synagogen. Das ist erstaunlich. Fast in jeder Stadt gab es Synagogen. Aus historischen Berichten weiß man, dass viele Römer sympathisierten mit dem jüdischen Glauben. Und das brachte auch diese, ich sage jetzt mal, Erweckung in Bezug auf den Glauben an Jesus. Auf einmal kam die richtige Antwort. Und Paulus ging zu den Juden. Was passiert, wenn in der Synagoge ist? Diskussionen. Ein Tumult. Und was passiert dann? Die Heiden kommen auch. Die wollen wissen, was ist da los? Und man hat sein Ziel erreicht. Also die Zerstreuung der Juden war am Anfang auch eine Mittel fürs Evangelium. Geht hin in alle Welt. Geht hin in alle Welt. Aber damit sich Hesekiel 37 erfüllen kann, braucht es erst einen Zustand, welcher sich 70 nach Christus sehr krass erfüllt hat, aber es nicht aufgehört hat bis zum heutigen Tag. Noch eine Nebenbemerkung. Wir haben über Masada geredet. Wir haben über diesen hoffnungslosen General Eliezer gelesen, gehört. Er sagt, Gott hat uns verlassen. Aber wisst ihr, was faszinierend ist? In diesen Ausgrabungen in Masada, nach der Staatsgründung Israel, findet man eine Schriftrolle. Ein kleines Fragment, nicht zu groß. Und wisst ihr, welcher Kapitel darauf ist? Hesekiel 37. Als würde Gott sagen, ich habe es in meiner Hand. Israel hat seine Zeit. Und man findet diese Kapitel vor einem Volk, welcher tot war, hin zu einem lebendiges Volk. In Vers 2 unseres Kapitels lesen wir, und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Also der Zustand dieses Volkes war hoffnungslos. Es war tot. Lang tot ohne Hoffnung. Ja, etwas Totes hat keine Hoffnung. Das war ihr Zustand. Und er stellt diese rhetorische Frage in Vers 3. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Als würde der Prophet sagen, ja, es ist logisch, die können nicht lebendig werden. Etwas Totes ist tot. Und da sehen wir wieder Gottes souveräne Handel. Wie etwas Totes wieder lebendig wird. Für den Prophet klar, Herr, du weißt es. Aber es ist eigentlich eine Antwort, nein, unmöglich. Diese Gebeine können nicht lebendig werden. Aber in Vers 7 sehen wir, wie Gott seinen Plan wieder aufnimmt. Und was heißt wieder aufnimmt? In Römer Kapitel 11, da lesen wir, und da sehen wir, alles hat seine Zeit. Aber in Römer Kapitel 11, Vers 25, dieser so wichtige Vers, da steht, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Ja, Israel hat Verstockung widerfahren. Israel wird Verstockung widerfahren, aber dies für eine limitierte Zeit. Und so lang sind sie eigentlich totgeistlich. Aber in Vers 7 unserer Kapitel, Hesekiel 37, da lesen wir über ein Geräusch, ein Getöse. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Also was muss passieren, damit dieses Volk, welches zerstreut wurde unter alle Nationen, Erfüllung von Gottes Wort, was muss passieren, damit sie wieder zusammenkommen? Und wir lesen da über ein Geräusch, ein Getöse. Und das Volk Israel kam zurück in sein Land in einer Zeit von schwerer Verfolgung. Ja, wenn wir die Geschichte zurückschauen, die Juden haben nirgendwo Ruhe gefunden. Auch dies Erfüllung vom Wort Gottes. Egal, wo sie waren, man hat sie verfolgt. Das Christentum hat die Juden verfolgt. Egal wo. Wenn man einen Schuldiger gesucht hat, ja, kein Problem, die Juden sind schuld in alles. So war es in der christlichen Geschichte. Wenn der Pest kam, ja, wir müssen einen Schuldiger haben. Nicht unsere Sünde, nicht unsere Fehler. Nein, die Juden sind schuld. So einfach ist es. Egal, wo sie waren, sie haben keine Ruhe gefunden. Aber es war erst im 19. Jahrhundert, wo durch diese Pogrome in Russland, diese Verfolgung der Juden in Russland, weltweit, aber vor allem in Russland, wo diese zionistische Bewegung zu leben kam. Diese Bewegung, das Volk Israel, die Juden brauchen ein eigenes Land. Die Juden brauchen ein Land als Nation. Es war diese Bewegung zurück nach Zion, zurück nach Jerusalem. Am Anfang war es teilweise eine religiöse Bewegung, aber zionistische Bewegung allgemein war eine säkuläre Bewegung. Nicht viel mit Gott zu tun. Aber diese Bewegung war da. Sie war lebendig. Und es hat dazu geführt, dass viele nach Israel kamen. Es kam der Erste Weltkrieg. Nochmal Geräusch, Getöse. Der Erste Weltkrieg, weltweit Unruhe. Und da kam es dazu, dass die Briten den Herrschaft über Palästina damals zu sich nahmen, von den Türken. Und es bringt eine Erweckung unter den Christen in Bezug auf das Verständnis, wir haben vorher über Spurgeon geredet, aber in der anglikanischen Kirche in England kam es zu einem Verständnis über das Volk Israel. Auf einmal hat man angefangen zu verstehen, die Juden, die müssen zurück. Und da waren viele christliche Organisationen damals. Die haben gesagt, wir müssen die Juden anfangen zu missionieren und wir müssen sie zurückbringen in Lande Israel. Zurück. Der Erste Weltkrieg, da kam die Balfour-Deklaration. Diese Deklaration hat ganz kurz die Juden versprochen, ein Land in der damaligen Palästina. Das war das heutige Israel und Jordanien. Das wird das zukünftige Land für die Juden sein. Die Juden haben Freiheit zu gehen. Geht nach Palästina damals. Geht nach Israel. Es war Weizmann, der damals gesagt hat, es war alles da, die Deklaration war da, nur die Juden waren nicht da. Und er hat gesagt, in Hebräisch, Am Israel Ayeka, Volk Israel, wo seid ihr? Sie sind nicht gekommen. Sie sind nicht gekommen. Es gab schon die einzelnen Bewegungen. Aber trotz Pogrome kamen nur wenige nach Palästina damals. Es war erst der Zweite Weltkrieg. Und diese schlimme Verfolgung, Vernichtung der Juden. 6 Millionen werden umgebracht. Und wir haben nochmal gelesen, Vers 7, und ich weiß, sagte sie mir befohlen war, da entstand ein Geräusch, ein Getöse. Aus einem Geräusch, einem Getöse wird alles zusammenbringen. Und es war dieser schlimme Krieg, ein weltweiter Krieg mit über 50 Millionen Toten. 6 Millionen Juden werden grausam umgebracht. Es ist dieser Krieg, wo schlussendlich dazu brachte, dass die Juden verstanden haben, wir brauchen ein eigenes Land. Die Juden kehren zurück. Aber wir müssen auch eins verstehen, dass die Gründung des Staates Israel war auch nach dem Zweiten Weltkrieg keine Selbstverständlichkeit. Die Briten haben verstanden, wir werden in einen Konflikt kommen mit den Araben. Und sie haben angefangen zu limitieren, wie viele Juden nach Israel dürfen gehen, also Palästina damals. Sie haben es limitiert. Parallel gab es aber auch eine sehr starke Einwanderung von Arabern nach Palästina. Warum? Weil die Wirtschaft in Israel, in Palästina besser ging. Weil die Juden haben viel Industrie hineingebracht. Und da kommen auch die Araber hinein. Ihr Arbeit, das kennen wir in Europa sehr gut heute, ja. Viele Arbeitsflüchtlinge. Und damals war es gerade die Russen, nein, nicht die Amerikaner, die Russen, wo hinter Israel standen, hinter den Juden standen. Und ich lese kurz vor, aus Anlass des UNO-Beschluss über die Teilung Palästinas wiederholte Andrei Gromyko wesentlicher Grundgedanke seiner Rede von Mai 1947 und betonte, Sie wissen, dass in Westeuropa kein einziges Land gab, dem es gelang, das jüdische Volk gegen die Willkürakte und Gewaltmaßnahmen der Nazis zu schützen. Die Lösung des Palästinas-Problems, basierend auf einer Teilung Palästinas in zwei separate Staaten, wird von grundlegender historischer Bedeutung sein, weil eine solche Entscheidung die legitimen Ansprüche des jüdischen Volkes berücksichtigt. Nach Einschätzung von in Person da, bildete diese Rede Gromyekos zusammen mit der Balfour-Deklaration die entscheidende Voraussetzung für die völkerrechtliche Anerkennung eines jüdischen Staates in Palästina. Ohne die Intervention der Sowjetunion wäre der Staat Israel nicht gegründet worden, zumindest 1948 nicht. Es wurde nicht gegründet, aber da sehen wir, Gott hat alles in seiner Hand. Genau die, die später zu Feinden Israel wurden, die, welche die Feinde Israel Waffen lieferten, waren die, die wichtig waren für die Staatsgründung Israels. Und somit kommt es zum dritten Punkt, Israel als Volk im eigenen Land. Vers 8, und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen. Also diese Knochen sind schon zusammen. Und jetzt passiert noch mehr. Sehnen an ihnen und Fleischwuchs und Haut zog sich über sie oben darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Es ist ein Prozess. Es passiert nicht von heute auf morgen. Und genau dies geschieht. Sie kommen langsam zurück. Aber es war der Zweite Weltkrieg, der wirklich eine Erweckung dazu brachte. Die Juden müssen zurück. Sie sind zurück im Land Israel. Auch das ist wichtig. Es gab verschiedene andere Gedanken, wo man die Juden ansiedeln können. Zum Beispiel in Uganda. Oder in Sibirien, ein bisschen kalt. Oder in Madagaskar, ja, schöne Insel, warum nicht? Ja? Oder in Argentinien war auch schon ein Gedanke. Argentinien ist so groß, da können wir die Juden auch ein Teil Land geben. Es wäre sicher ein fruchtbares Land heute. Aber nein, Gott hat seinen Plan. Gott hat seinen Plan. Vers 12 lesen wir, darum weissage und spricht zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräben heraufkommen, als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Nicht irgendwohin. Und da merken wir auch, wie der Teufel am Wirken war. Er wusste, dieses Volk darf nicht zurück. Dann lasst mir eine andere Lösung suchen. Sorry, nein. Gott schreibt Geschichte. Dieses Volk zurück im Lande Israel. Wie es da steht. Aus euren Gräben heraufkommen. Als mein Volk. Also Gott nennt Israel mein Volk. Und bringe euch ins Land Israel. Also Gott nennt dieses Land, nicht Palästina. Er nennt es Israel. Ich werde euch dorthin zurückgeben, da wo ich Abraham versprach, dieses Land werde ich euch ewig geben, dir und deinen Nachkommen für ewig. Für ewig. Sie sind zurück aus allen Nationen der Erde. Jesaja 31 nochmal. Entschuldigung, Jeremia 31. Jeremia 31, die Verse 8 bis 10. Siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie von dem äußersten Ende der Erde. Unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende. Sie alle zusammen als eine große Volksversammlung kehren sie hierher zurück. Sogar dies hat sich wortwörtlich erfüllt. Wo die Juden nach Israel kamen, hat man berichten von Frauen, die auf dem Weg ihre Baby bekamen. Wo die äthiopische Juden nach Israel kamen, im Flugzeug bekamen sie ihre Babys. Wortwörtlich. Es waren Gebärende, Blinde, Lahme, alle kehren zurück. Also kein Land hat so viele Flüchtlinge aufgenommen wie das Land Israel. Und wir haben kein Flüchtlingsproblem in Israel. Mit Weinen kommen sie und unter Flehen führe ich sie. Ich bringe sie zum Wasserbächen auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht stürzen. Denn ich bin Israel wieder zum Vater geworden und Ephraim ist mein Erstgeborener. Hört das Wort des Herrn, ihre Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Also diese Botschaft, Israel zurück, ist nicht eine Botschaft für Israel. Es ist eine Botschaft für uns, Nationen. Gott ist am Wirken. Die Sammlung der Juden sollte die Nationen als Warnung dienen. Als Ermutigung auch. Es gibt einen lebendigen Gott. Das Wort Gottes ist lebendig. Es erfüllt sich vor unseren Augen. Es ist lebendig. Aber auch da, sie sind zurück im Lande Israel. 1948 wird dieser Staat gegründet. Und wisst ihr, was der weltweite Medien gesagt hat? Israel wird eine zweite Holocaust, also die Juden werden jetzt einen zweiten Holocaust erleben. Jetzt kommt ein zweiter Holocaust über den Juden. Sie haben die arabischen Nationen rundherum gesehen, die zur Vernichtung der Juden gerufen haben. Die Nationen konnten nichts machen. Und die Medien hat ein Pogrom erwartet. Die kam aber nicht. Gott kämpfte für sein Volk. Und wenn man diese Kriege Israel anschaut bis zum heutigen Tag, es war nicht ihre Armee. Es war nicht ihre Überlegenheit in Bezug auf technologische Wissen. Es war immer Gottes Kämpfen. Es war Gottes Handeln. 1948, unmöglich zu gewinnen. Sie haben gewonnen. 1967, der Sechstagekrieg. Keiner hat erwartet, dass Israel gegen Jordanien kämpft. Eigentlich wollte die Juden wollten nicht gegen Jordanien kämpfen, die wo in Westjordanland waren. Die Jordanien wollte auch nicht kämpfen. Aber die Jordanien wurde in diesen Krieg hineingezogen. Und sie wollte es nicht. Gottes Handel. Jerusalem wieder eins. Und wir haben gelesen in Römer, in Lukas, dass Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Auch dies hat seine Zeit. Heute Jerusalem wieder eins. Über was diskutieren die Nationen heute? Teilung Jerusalems. Es geht um den Plan Gottes zu zerstören. Der Teufel weiß, seine Zeit ist bald vorbei. Und er wird alles daran setzen, um Gottes Plan ein Ende zu setzen. Unser Herr ist Sieger. 1973 haben wir den Yom Kippur-Krieg in Israel. Auch dieser Krieg, menschlich gesehen, hätte sie verlieren müssen. Gott hat wohl seine Volk gedemütigt, dass sie erkennen, ich werde kämpfen. Und sie haben gewonnen. Aber sie sind noch nicht in eine Ruhe gekommen. Sie sind nicht in ihre Ruhe gekommen, aber zurück. Sie sind zurück als Nation. Und wir Schweizer. Was braucht eine Nation, um eins zu sein? Was wisst ihr? Eine Sprache. Ja? Und die Juden kamen von überall. Sie kamen aus der Schweiz. Und die aus der Schweiz kamen, haben Französisch geredet und die einen haben Deutsch geredet. Die eine vielleicht sogar Italienisch, also Rätoromanisch denke ich nicht. Und andere kamen aus Argentinien, die haben Spanisch geredet, andere aus Brasilien Portugiesisch, andere aus Rumänien Rumänisch. Und viele kamen aus den arabischen Ländern mit den verschiedenen arabischen Dialekten. Andere kamen aus Iran, die haben Persisch geredet. Ja, Moment, wie kann sich das überhaupt, wie kann ein Volk so existieren? Mit so vielen Sprachen. Aber es gibt eine Sprache in der Weltgeschichte, welche tot war und wieder lebendig wird. Die hebräische Sprache. Sie war tot. Das war eine Synagogensprache, eine religiöse Sprache. Die von uns, die ein bisschen weiter studieren, vielleicht im Gymnasium waren und nachher in der Uni, die müssen teilweise ein bisschen Latein studieren, stimmt? Und ich denke, die meisten haben keine Freude daran. Ja, diese lateinische Sprache war eine lebendige Sprache. Heute haben wir natürlich viele Sprachen, die aus dieser Sprache kamen, aber Latein redet kein Mensch und wir sind auch dankbar dafür, ja. Es ist nicht so einfach, so wie ich es gehört habe, aber diese Sprache ist an sich eine tote Sprache. Die hebräische Sprache war auch so. Und es kann, wir haben keine Erklärung, aber diese Sprache wird lebendig. Durch verschiedene Personen, die haben gesagt, wir müssen anfangen, Hebräisch zu reden. Ja, aber das probieren wir ja auch in der Schweiz zu machen mit Rätoromanisch. Ich weiß nicht, ob diese Sprache überleben wird. Und ich war ja selber auch in der Schweizer Armee und wir haben da solche aus der französischen Schweiz gehabt und die aus der Deutschschweiz. Und ich sage euch eins, wir waren nicht eins. Es ist so, ich war sehr überrascht. Ich kam aus Israel und dachte, was ist das? Ist das dieses Schweizer Volk? Wir sind nicht eins. Wir haben zwei Sprachen, wir können gar nicht kommunizieren. Und wir wollen nicht, ich weiß es nicht. Ja. Aber genau das hat Gott anders gemacht in Israel. Dieses Volk redet als Volk eine Sprache, Hebräisch. Und jeder Jude, der nach Israel geht heute, der lernt diese Sprache. Obligatorisch. Und ob es ein russischer Einwanderer ist oder einer aus Argentinien, die gehen in die gleiche Schule und lernen Hebräisch. Und die können es. Jeder in seinem Dialekt natürlich, ja. Und das macht es natürlich spannend. Ihr hört ja mein Dialekt, ja. Zurück zu Ezekiel. Sie sind zurück als Nation im Lande Israel. Sie haben ihre Identität wieder bekommen. Aber wir lesen in Kapitel 36 in Bezug auf ihre Bekehrung. Nochmal, die Knochen kommen zusammen. Es bekommt Fleisch, es wird zu Körper. Sie kommen von überall zusammen, sie werden ein Körper, ein. In gewisser Hinsicht haben sie eine Ode in sich, in dem sie ja eine Identität bekommen. Sie sind lebendig. Aber eins fehlt noch. Gott sagt, sie sind mein Volk. Und es braucht dieser wichtige Punkt, Bekehrung. Zurück zu ihrer Heiland. Das ist nicht der Fall in Israel. Ich möchte uns auch als solche, die Israel ja lieben, wir müssen da biblisch bleiben. Dieses Volk als Volk glaubt nicht an unseren Herrn Jesus Christus. Im Volk Israel gibt es viele Gläubige, ja. Die Gemeinde wächst sehr stark. Man rechnet weltweit, nochmal, diese Zahl kann man nicht kontrollieren, gibt es 500.000 gläubige Juden, an Jesus gläubige Juden. Aber das religiöse Judentum in Israel, das orthodoxe Judentum in Israel, ist weit entfernt von Gott. Wenn Sie nicht einverstanden sind mit mir, kann ich es euch nachher schnell da vorne erklären. Ja? Aber es ist der Fall. Sie sind weit entfernt von Gott, weil es gibt nur einen Weg zu unserem Herrn und es ist durch Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zuvor, denn durch mich. Und das gilt auch für Israel. Aber dass Gott trotzdem mit Israel wirkt, das zeigt wieder Gnade. Gnade. Und in Kapitel 36, da lesen wir Vers 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus euren Ländern sammeln, und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Also dieses Volk, welches nach Israel kommt, es wird genannt götzendienerisch, unrein. Aber Gott wird sie reinmachen. In Zacharja 12, Vers 10, dieser Vers kennen wir, dieser so wichtige Vers, wo wir lesen, dann, wenn der Herr wiederkommt, Vers 10, aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade
und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Wie weint man über den Erstgeborenen, der gestorben ist? Wie weint man über den einzelnen Kind, den man verloren hat? So wird das Volk Israel weinen, wenn sie als Nation erkannt haben, wer Jesus Christus ist. Sie werden erkennen, wer er ist, dem sie durchbohrt haben. Fragt eine Jude, ein Israeli, ja, wer ist es da in Zechariah 12, den ihr durchbohrt hat? Ihr werdet keine klare Antwort bekommen. Aber wir haben diese Antwort, es ist Jesus Christus. Sie werden erkennen, 2000 Jahre Nein zu Jesus. Es wird eine nationale Erweckung, Bekehrung dieses Volkes Israel dann sein, wenn der Herr wiederkommt. Aber diese Botschaft gilt auch uns. Jesus Christus ist gekommen, zuerst fürs Volk Israel und dann für alle Nationen. Diese Botschaft, schaut, dem ihr durchbohrt hat, gilt auch uns heute, dir und mir. Es gilt unsere Freunde, Familienmitglieder, das Schweizer Volk. Jeder, der Nein sagt zu Jesus, hat schlussendlich ihn durchbohrt. Und wir lesen nicht über eine nationale Bekehrung von der Schweizer, nein, wohl aber vom Volk Israel. Und damit diese nationale Bekehrung stattfinden kann, dann, wenn der Herr wiederkommt, muss das Volk Israel zurück sein im Lande Israel. Zurück als Nation. Und genau das haben wir heute. Und deshalb tun wir gut daran. Ich möchte diese bekannte Vers aus 2. Petrus lesen. Dieser Vers an der Gemeinde, wo Petrus die Gemeinde warnt. Und er sagt, Vers 19, und so besitzen wir, 2. Petrus 1, Vers 19, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Also wir tun gut daran, Gottes Wort zu studieren, sein Plan zu erkennen. Und nochmal, wenn das Volk Israel zurück ist und wenn wir in Römerbrief lesen, dass die Zeit der Gemeinde limitiert ist, bis der Volk seiner Nation hineingekommen sein wird. Aber diese Biss hat ja, dann wird Gott was machen? Sein Plan mit Israel wieder aufnehmen. Gott hat seinen Plan schon seit dem 19. Jahrhundert wieder aufgenommen. Was heißt das für uns als Gemeinde von Heiden und Juden? Unsere Zeit ist vorbei. Es geht nicht mehr lang. Und ich denke, wenn wir diese Ereignisse rund um uns sehen, weltweit, dann sehen wir, wie aktuell Gottes Wort ist. Und Hesekiel 37 kommt ja in einen Abschnitt von 36 bis 39. Und da geht es um zukünftige Ereignisse. Hesekiel 38 haben wir diese bekannte Schlacht mit Gog, die sich noch nicht erfüllt hat. Aber es zeigt sich vieles, dass diese Schlacht sich bald erfüllen kann. Lasst uns Gottes Wort studieren. Das prophetische Wort studieren und erkennen, in welcher Zeit wir leben. Und diese Erkenntnis soll uns fundiert machen, Sicherheit geben. Und diese Sicherheit wollen wir auch an eine verlorene Welt vermitteln. Weil wer denkt, muss glauben. Und wiederum aber ist es ein Akt Gottes. Flehen wir Gott an für unsere Familienmitglieder, die nicht gläubig sind. Für unsere Nachbarschaft. Jetzt ist doch Zeit der Gnade, damit sie anschauen, dem sie erstochen haben. Und erkennen, ich brauche Jesus Christus. Damit sie auch anfangen zu weinen und erkennen, ich bin ein Sünder und ohne Jesus Christus kann ich nicht leben. Habe ich keine Hoffnung. Ich brauche ihn. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Herr, dass dein Wort lebendig ist. Danke, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Ja, es ist ein Privileg, in einer Zeit zu leben, im Ende der Endzeit und erkennen, wie dein Wort sich wortwörtlich erfüllt. Und so mehr sich der Zeit vorangeht, erkennen wir noch mehr und noch mehr, Herr. Aber hilf uns, in dieser Zeit nüchtern zu stehen, klar zu stehen, in dein Wort hineinzuforschen, erkennen, was deine Wille für uns persönlich ist, für jede Einzelne, für uns als Gemeinde, für uns als Gläubige, weltweit. Lass uns diesen Auftrag nicht vernachlässigen. Geht hin in alle Welt. Herr, es ist Gnadezeit. Wir erkennen, es ist Gnadezeit. Hilf uns, eine Fackel zu sein in dieser dunklen Welt. Aber Herr, wir sehen auch, wie du dein Volk zurückgerufen hast aus allen Nationen. Du hast sie zurückgebracht. Du bringst sie heute noch zurück. Du wirst sie noch zurückbringen, alle. Und du wirst sie zur Bekehrung führen. Und Herr, wir wollen auch dein Volk zur Eifersucht reizen, so wie es Paulus schon sagt. Durch unsere Begeisterung über dein Wort, Herr, über das Alte Testament, Neue Testament. Dass auch die Juden fragen werden, warum haben wir so eine Hoffnung? Warum sind wir so brennend in unserer Glaube? Und hilf uns, an den Juden, so wie an Heiden, ein Zeugnis zu sein, Herr. Und nochmal danke für dein Wort. Danke, dass es so wahr ist, dass wir dein Wort vertrauen können. Amen.